Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute eine Folge zum Thema Nachfolge Jesu ist kein Selbsthilfeprogramm. Kritik an John Mark Comer. Ich weiß nicht, ob du John Mark Comer kennst. Der hat dieses Projekt Practicing the Way ins Leben gerufen und ich glaube, er spricht damit vielen aus der Seele, weil er eben Menschen adressiert, die gestresst sind, abgelenkt, erschöpft. Und er schlägt als Gegenmittel Ruhe, Rhythmen und geistige oder geistliche Übungen vor. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal gut an, aber es ist nicht das, was die Nachfolge Jesu ausmacht. Weil Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, mich selbst zu optimieren, sondern das bedeutet, dass ich mein Kreuz auf mich nehme, umkehre und anderen diene. Und die Frucht davon ist eben Liebe und nicht Ruhe, Gelassenheit oder sogar Glück. Und wie bin ich auf dieses Thema gekommen? In unserer Homegroup, also im Hauskreis, besprechen wir seit Februar ungefähr eben dieses Programm Practicing the Way von John Mark Comer. Und wir haben bisher vier Teile gemacht. Die ersten vier Teile, also Sabbat, ich vergesse immer, wie man das auf Deutsch sagt, Gebet, Fasten und Solitude, schwer auf Deutsch zu übersetzen, vielleicht sowas wie Stille und Abgeschiedenheit. Und wir wollten jetzt nach der Sommerpause weitermachen mit dem nächsten Teil, mit Generosity, also Großzügigkeit. Und in dem ersten Treffen nach der Sommerpause hat dann einer der Leiterinnen gesagt, mit John Mark Comer ist was passiert. Er hat irgendwie seine Meinung zur PSA geändert. PSA ist Penal Substitutionary Atonement. Das ist sozusagen die Theorie der stellvertretenden Sühne, die Jesus auf sich genommen hat für uns durch seinen Tod am Kreuz. Und ja, die Leiterin meinte, da gibt es auf einmal ganz viele Videos dazu und sie müsste mal recherchieren, weil das hat sie bisher noch nicht ausführlich getan. Und da waren auch gleich alle ganz schockiert, weil ja, wenn nicht diese Penal Substitutionary Atonement, wenn das nicht im Kern ist, was bleibt denn dann vom Glauben noch übrig? Und ich konnte mit diesem PSA, kürze ich das mal ab, eigentlich nicht viel anfangen, was damit, also ich kannte einfach die theologische Diskussion dahinter nicht. Und ich habe dann angefangen, am nächsten Tag mir Videos anzuschauen und ein paar entdeckt. Das waren eher Shorts als ganze Videos und die Themen waren ziemlich breit gefächert, also jetzt Kommentare zu John Mark Comer. Und ja, oft geht es da um diese Theorie von der Penal Substitutionary Atonement. Also im Grunde genommen handelt es sich dabei um das, was man in der Theologie Soteriologie nennt, nämlich die Lehre von der Erlösung. Also wie hat Jesus uns genau erlöst? Da gibt es verschiedene Ansätze in den verschiedenen Denominationen. Das wird dann auch schnell sehr komplex. Aber generell gibt es da viele oder einige Videos, die sich mit der Theologie von John Mark Comer auseinandersetzen. Und da gibt es verschiedene Themen, also sowas wie Mystizismus, Rolle der Kirche, wie versteht er Gebet, was ist sein Jesusbild und so weiter. Und das ist theologisch, meine Katze steht vor der Tür, ich weiß nicht, ob du das hörst, theologisch oft sehr beladen und schwierig. Und wenn man nicht in dieser Bubble ist, Theologie-Bubble, dann versteht man erstmal oft wirklich nur Bahnhof, also oder auch gar nichts. Außerdem muss ich sagen, dass ich das Buch von John Mark Comer, er hat ein gleichnamiges Buch auch veröffentlicht, Practicing the Way, dass ich das nicht gelesen habe. Und vermutlich werde ich zu den theologischen Themen irgendwann, wenn das an der Reihe ist, auch noch mehr lesen und da tiefer einsteigen und dann auch nochmal im Rahmen dieses Podcasts bzw. Kanals auf sie zurückkommen. Wozu ich aber was sagen kann, ist das Thema Nachfolge. Weil ich eben dieses Practicing the Way-Programm relativ gut kenne, kann ich das einer kritischen Betrachtung unterziehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, darum geht es in dieser Folge und in diesem Video. Wer ist eigentlich John Mark Comer? Jetzt ganz kurz, John Mark Comer ist ein moderner christlicher Autor und Lehrer. Er ist Gründer der Bridgetown Church in Portland, Oregon. Er hatte eigentlich ursprünglich so eine Mega-Church mit ganz vielen Anhängern, die wurde dann aber aufgelöst, weil er hatte einen Burnout und er hat sich dann eben die Bridgetown Church derer angenommen und war da Pastor. Jetzt mittlerweile ist er Pastor oder ja, irgendwie arbeitet er für eine Kirche in Los Angeles. Das habe ich jetzt nicht so genau recherchiert, er ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr in Portland. Und seine Mission ist es, einen Leitfaden zu geben und eine Antwort auf die Frage, wie kann ich in dieser modernen Welt, wenn man will, kann man die postmodern oder postchristlich nennen, wie kann ich Christ sein und Jesus nachfolgen in dieser Welt? Und John Macomb hat einen starken und wachsenden Einfluss auf junge Christen weltweit, besonders eben in diesen, in westlichen Gesellschaften, postmodernen Gesellschaften, also USA, UK, Deutschland, Niederlande und so weiter. Was ist jetzt Ziel und Anspruch dieses Programms Practicing the Way? John Macomb will damit Christen unterstützen, das Leben Jesu und die Praktiken Jesu im Alltag einzuüben, sodass der Glaube nicht nur reine, ja, rationale Überzeugung bleibt, nicht nur etwas, das im Denken ist, sondern eben gelebte Nachfolge wird. Er will damit eigentlich eine Antwort geben auf die Frage, ich bin Christ, ich glaube, was tue ich denn jetzt? Was tue ich in meinem Alltag? Wie lebe ich den Glauben? Also er will Christen dabei helfen, ihren Glauben im Alltag praktisch zu leben und darin zu wachsen. Das ist natürlich an sich eine gute Motivation, ein gutes Ziel auf jeden Fall und auch eine wichtige Frage, die wahrscheinlich von vielen Menschen tatsächlich oft gestellt wird. Und ja, ehrenwert, sich dessen anzunehmen auf jeden Fall. Und der Kurs Practicing the Way will eben eine praxisnahe und kulturrelevante Schule der Nachfolge bereitstellen, die weltweit von Gemeinden, von Kleingruppen, von Kirchen genutzt werden kann, um Menschen eben in diese geistliche Formung, Spiritual Formation zu führen. Also er will eine Schule der Nachfolge bereitstellen. Und John Macombs Mission ist so ein bisschen eine gegenkulturelle Nachfolge Christi auf den Weg zu bringen. Und die Frage ist ja, warum ist denn die Nachfolge Christi so schwer in unserer heutigen Zeit? Und das Kernproblem, das John Macomb diagnostiziert, ist, dass Menschen eben ständig beschäftigt sind mit irgendwas und sich ständig ablenken lassen, aber dass sie eigentlich innerlich leer sind. Und da mal ein paar Stichworte dazu, die er auch häufig benutzt. Also die Welt ist schnelllebig, keine innere Ruhe, ständige Ablenkung, Oberflächlichkeit, keine Tiefe, also dieses Goldfischgehirn, das nur ganz kurz sich fokussieren kann auf eine Sache. Materialismus und Konsumismus. Viele funktionieren einfach nur noch, sind erschöpft, obwohl die Arbeit ja an sich weniger geworden ist. Also die reinen Arbeitsstunden. Dann, Zerstreuung ist eigentlich das Problem, nicht die Menge der Arbeit, sondern die Zerstreuung. Also Arbeit ist sehr fragmentiert, Menschen springen hin und her zwischen Aufgaben und Chats und Nachrichten, Social Media, Familie und das Gehirn ist ständig angeschaltet, aber es ist nie richtig fokussiert und das ist auf Dauer viel anstrengender, als wenn man 10 Stunden auf dem Feld arbeiten würde. Und John Macomb stellt eben die Frage, was sagt denn die Bibel dazu und wie hat Jesus gelebt und wie sollen seine Jünger leben und wie können wir als Christen in dieser fragmentierten, oberflächlichen, schnellen, abgelenkten Welt leben? Und ja, wie können wir gut leben, indem wir Jesus nachfolgen, so wie er uns das ja aufgetragen hat? Und das ist eben das, was man gegenkulturelle Nachfolge nennen könnte. Da wird das Leben Jesu selbst genommen als Vorbild und Maßstab für ein gutes Leben in verschiedenen Gesellschaften. Also das könnte man auch im 18. Jahrhundert wahrscheinlich machen, nur da wäre die Diagnose eine andere, aber eben auf unsere Welt jetzt bezogen. Die Frage ist jetzt, was kann denn daran schlecht sein? Weil das klingt ja auf den ersten Blick logisch, plausibel und absolut gut. Und ich muss sagen, dass es in unserem Hauskreis auch absolut keine Kritik an dem Konzept von John Macomb gab und an Practicing the Way. Nur mein Mann, das ist interessant, der war gleich skeptisch. Wir haben nämlich eins der ersten Videos zum Sabbat haben wir zusammen geschaut. Und ja, was daran kritisch, und er war gleich kritisch, also er hat gleich gesagt, nee, das ist irgendwie Quatsch, was der da erzählt. Und warum das vielleicht Quatsch ist, müssen wir erstmal das Konzept der Nachfolge verstehen und auch in der Bibel nachlesen, was da eigentlich steht. Das ist ja immer so, dass wir, wenn man etwas prüfen will, dann muss man das an der Heiligen Schrift prüfen und gegenlesen und schauen, ist das ein biblisches Prinzip, ja oder nein. Also was sagt die Bibel, was ist eigentlich mit der Nachfolge Jesu gemeint? Und da lese ich mal aus Lukas 9, 23 bis 25. Zu allen sagte er, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Also, was wird hier eigentlich gesagt? Schauen wir uns das mal der Reihe nach an. Schrittweise, also es wird gesagt, man soll sich selbst verleugnen, man soll täglich sein Kreuz auf sich nehmen, hinter Jesus soll man hergehen, ihm nachfolgen. Dann wird davon gesprochen, dass man sein Leben versucht zu retten, aber in zwei verschiedenen Zusammenhängen. Und dann dieses Thema von Welt gewinnen, aber sich selbst verlieren. Beginnen wir mal mit dem ersten Teil, mit sich selbst verleugnen. Verleugnen bedeutet hier absagen, also dass etwas nicht zu mir gehört. Und das gleiche Wort wird tatsächlich im Griechischen auch verwendet, als Petrus Jesus verleugnet, zum Beispiel in Matthäus 26, 70. Also sich selbst absagen bedeutet, dass mein altes Ich nicht mehr zu mir gehört. Das ist nicht mehr der Maßstab, an dem ich mich orientiere. Also nicht mehr mein fleischliches Ich, mein egoistisches Selbst. Oder wie im ersten Brief von Petrus steht, Kapitel 4, Vers 2, ich lebe nicht mehr in den Begierden des Fleisches, sondern im Willen Gottes. Und es gibt noch andere ähnliche Stellen, zum Beispiel Matthäus 10, 39, wer das Leben findet, wird es verlieren, wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und Leben, da steht im griechischen Original Psyche, also auf Deutsch Soul. Auf Deutsch sollte, das ist gut. Also im Sinne von seelisches Eigenleben. Auf Englisch würde man sagen Soul oder auch Life. Auf Deutsch würde man dieses griechische Psyche mit eben seelisches Eigenleben übersetzen. Und jetzt im nächsten Zitat aus Johannes 12, 24 bis 26, da steht dasselbe Wort bei Leben. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Also um Frucht zu tragen, wie das Weizenkorn, müssen wir sterben. Und wir sterben nicht einfach so, sondern wir sterben an diesem Leben, das wir hier auf dieser Welt, in diesem Leben haben, an diesem eben weltlichen, alten, fleischlichen Leben. Und das ist auch genau das, was mit diesem altmodisch klingenden Wort Buße gemeint ist. Also man könnte auch sagen Umkehr, das klingt ein bisschen fröhlicher. Auf Englisch sagt man Repentance. Also Buße ist im Grunde genommen die Entscheidung, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Und was ist damit gemeint? Was ist eigentlich dieses Leben im Fleisch? Und das gehört schon in den nächsten Teil. Zurück zu dem Lukas-Zitat, also täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass man eben das Leben im Fleisch aufgibt. Und das Fleisch, damit ist gemeint, nicht irgendwie, dass ich nicht mehr essen soll oder sowas oder dass ich keinen Sex mehr haben darf mit meinem Ehepartner oder so, sondern Fleisch, damit ist die selbstsüchtige Natur des Menschen gemeint. Das ist eben der konkrete Vollzug der Umkehr, der Umkehr und Buße, also die konkrete Abkehr von meinem alten Leben im Alltag. Man kann also sagen, dass Buße die grundlegende Umkehr ist, diese Erkenntnis, die am Anfang steht, mein Weg, den ich bisher gegangen bin, der führt ins Verderben. Ich muss mich von der Sünde abkehren, ich muss mich zu Christus hinwenden und damit verleugne ich mich sozusagen, mein altes Leben. Und das Leben im Fleisch aufgeben, das ist also das, was immer passiert, die fortgesetzte Konsequenz dieser Umkehr, also täglich mein Kreuz auf mich nehmen, zu sagen, nicht mein Wille ist an erster Stelle, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Paulus sagt, mein altes Ich ist mit ihm gekreuzigt worden. Galater 2, 19 bis 20, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Dann der nächste Punkt aus dem Lukas-Zitat ist hinter Jesus hergehen, ihm nachfolgen. Und wie in der Stelle von Johannes 12, 26 gesagt, also Jesus dienen bedeutet ihm nachzufolgen. Also Nachfolge ist genau dieses, dass ich mein Leben aufgebe, um an Jesus gebunden zu sein. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Regeln einzuhalten, sondern es geht um diese Person, es geht um Jesus Christus. Und da gehen wir jetzt gleich weiter zum nächsten Punkt, nämlich zu diesem doppeldeutigen sein Leben retten. Also was ist gemeint? Ich lese nochmal vor, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Und ja, einerseits haben wir da sein Leben retten, bedeutet, dass man es verliert und dann, dass man sein Leben verliert um Jesu Willen, dann gewinnt man es. Was ist damit gemeint? Also mit dem ersten ist gemeint, dass ich das diesseitige, das weltliche Leben verliere, also dass ich in Kontrolle bin, dass meine Natur mich bestimmt. Und das zweite, wo ich mein Leben um Jesu Willen verliere, das bedeutet, dass ich das wahre, ewige Leben eben gewinne. Das wahre, ewige Leben bei und mit und in Gott. Dann den letzten Punkt, die Welt gewinnen, aber sich selbst verlieren und Schaden nehmen. Das bedeutet, dass man seine Seele, sein wahres und ewiges Leben eben mit Gott verliert. Also wir verlieren uns selbst, indem wir Jesus nachfolgen. Und was dann passiert ist, dass wir ein neues Leben im Geist haben, dass wir dann erst wie das Weizenkorn Frucht tragen. Und dafür müssen wir erst sterben. Also mein altes Ich muss sterben, mein altes Leben muss sterben, damit ich ein neues Leben in Jesus Christus bekomme und damit ich dann eben Frucht bringen kann. Und ich lese mal Römer 8, 1-2 vor. Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Jesus Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, was ist denn das für eine Frucht? Ich habe jetzt schon öfters davon geredet, dass man Frucht trägt, aber was ist denn das für eine Frucht? Und da können wir uns anschauen, was Jesus auf die Frage antwortet, was das wichtigste Gebot sei. Und da haben wir die Stelle, es gibt drei Stellen, aber ich lese mal aus Matthäus 22, 36 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und Jesus belässt es nicht dabei, sondern er interpretiert das neu oder tiefer, könnte man sagen, in Matthäus 5, 43 bis 48, das ist in der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Guten, über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also das Resultat, das Ergebnis der Nachfolge ist, dass ich meinen Nächsten liebe. Das ist genau das, was passiert, wenn ich umkehre, wenn ich Buße tue, wenn ich mich selbst verleugne, wenn ich mein Leben im Fleisch aufgebe, wenn ich Jesus nachfolge. Das ist das Ergebnis. Also diese zwei Gebote, die Jesus nennt, Gott lieben und seinen Nächsten lieben, die sind das Herzstück dessen, was Nachfolge eigentlich praktisch bedeutet. Man könnte sagen, dass das Kreuz der Weg hinein ist und die Liebe ist die Frucht. Oder anders gesagt, Nachfolge beginnt damit, dass wir das Kreuz auf uns nehmen und sie zeigt sich darin, also die Frucht ist, dass wir Gott und die Menschen lieben. Also Liebe ist das, was aus der Nachfolge wächst. Das war jetzt der kleine Exkurs zum Thema Nachfolge Jesu. Das ist wichtig, um zu verstehen, warum John Mark Comer die Nachfolge Jesu falsch versteht, meiner Meinung nach. Also wir hatten ja gesagt, dass die Nachfolge Jesu darin besteht, mich selbst zu verleugnen. Und dazu gehört auch, dass ich nicht der Welt angehöre. Also ich bin in der Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt, sondern ich gehöre Gott an. Ich bin ein Kind Gottes, ich lebe im Geist und so weiter. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich bei der Nachfolge, dass ich mein sündhaftes Ich ablege, dass ich mein Fleisch, meine sündhafte menschliche Natur verleugne, dass ich die ablege, dass sie nicht mehr zu mir gehört. Und das ist in erster Linie ein Kampf, nicht gegen irgendeine schnelllebige, materialistische, oberflächliche, hektische Welt oder so, sondern das ist ein Kampf gegen mein Fleisch, gegen meine sündhafte Natur. Und die Welt ist im Grunde genommen nur das, was passiert, wenn alle ihrem Fleisch folgen und auf ihr Fleisch säen, wie es so schön heißt. Und das Problem ist, dass dieser Aspekt der Selbstverleugnung, dass das Kreuz, das wir auf uns nehmen sollen, das kommt bei John Mark Comer überhaupt nicht vor. Also John Mark Comers Fokus liegt auf praktischen Rhythmen gegen die Welt, anstatt auf diesem Sterben des Ichs und ja diesem fortgesetzten, eigentlich täglichen Sterben des Ichs, das die Nachfolge Jesu erfordert. Dann der nächste Punkt, die Nachfolge Jesu drückt sich ja darin aus, die Frucht ist, dass ich meinen Nächsten liebe. Also er sagt ja, das ist das zweitwichtigste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und zwar nicht nur meine Mutter und mein Kind und meine beste Freundin, sondern eben auch Menschen, die es böse mit mir meinen. Also Liebe ist die Frucht der Nachfolge Jesu. Das ist das, was passiert, wenn wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen, Jesus folgen und ihm dienen. Dann ist die Frucht, ist die Nachfolge, die Frucht der Nachfolge Jesu ist die Liebe. Und warum ist das so oder wozu dient das? Das ist nicht, der Zweck ist nicht, damit ich glücklich bin. Also John Mark Comer benutzt ziemlich oft das Wort happy, obwohl happy eigentlich kein biblisches Wort ist. Da wird eher von Freude gesprochen oder ja joy auf Englisch oder blessing, blessed, gesegnet. Aber eigentlich geht es im christlichen Glauben nicht darum, glücklich zu sein. Also ich folge nicht Jesus nach, um glücklich zu werden, sondern um vollkommener zu werden. Und vollkommen im Sinne von dem Prozess der Heiligung, also ein Kind Gottes zu sein oder Christus ähnlicher zu werden. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, 44 bis 48. Also es geht darum, Christus ähnlicher zu werden, mehr zu werden wie er. Das steht ja auch als Untertitel bei Practicing the Way darunter. Aber das wird ganz anders inhaltlich gefasst. Das Problem mit John Mark Comer ist also, dass seine Begründung anthropozentrisch ist. Also es geht darum, dass der Mensch glücklicher ist. Sie ist aber nicht theozentrisch, also damit du so wirst wie Gott, damit du im Geist wandelst, damit du so wirst wie er. Sondern es geht darum, ein besseres Leben zu haben. Und der dritte Punkt, den ich noch nennen möchte, was an dem Verständnis von John Mark Comer, der Nachfolge Jesu, kritisch ist, ist die Bedeutung, die er spirituellen oder geistlichen Disziplinen oder Praktiken zuweist. Also geistliche Disziplinen sind, ja, da gibt es verschiedene in den verschiedenen christlichen Traditionen. Also in evangelikalen Kirchen ist es Bibellesen, Gebet, Lobpreis, Gemeinschaft, Abendmahl, Taufe, Fasten, Dienen, Evangelisation, Großzügigkeit und so weiter. Man kann da natürlich noch mehr nennen. Während eher in katholischen, orthodoxen oder auch anglikanischen Traditionen gibt es noch andere, zum Beispiel Beichte, also das Sakrament der Versöhnung, Rosenkranzgebet, Stundengebet, Ikonenverehrung, Wallfahrten und so weiter. Und die Frage ist jetzt, sind diese geistlichen Disziplinen Frucht der Beziehung zu Gott oder sind sie Bedingung, damit wir in Beziehung zu Gott sein können? Und bei Practicing the Way klingt das manchmal so, als wären diese Disziplinen, diese Praktiken, das, was ich schon sagte, also wir haben jetzt bisher die ersten 4 bzw. 5 Lektionen gemacht oder Teile, also Sabbat, Fasten, Solitude, also manchmal klingt das in Practicing the Way so, dass die eben Bedingungen dafür sind, dass wir überhaupt in Beziehung mit Gott sein können, weil ja ohne Stille, ohne Gebet und das ist auch eine bestimmte Form von Gebet, eigentlich kein biblisches Gebet, sondern ein Gebet ohne Worte, es ist eher ja kontemplatives Gebet, beziehungsweise erinnert eher an buddhistische Meditation tatsächlich als an Gebet, wie wir das aus der Bibel kennen. Ohne dass wir Ruhe haben und Zeit zum Durchatmen, ohne Sabbat und Fasten und so weiter, können wir Jesus nicht nachfolgen, können wir nicht so werden wie er, weil unser Stress, den wir haben in diesem Leben, in dieser Welt, blockiert die Beziehung zu Jesus und dementsprechend können wir keine echte tiefe Beziehung zu ihm haben. Und meiner Meinung nach ist das totaler Quatsch, weil Jesus hat uns befreit. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben, Römerbrief. Der Heilige Geist führt und leitet uns. Also da brauchen wir, haben diese Beziehung zu Gott. Das ist ja genau das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch seine Auferstehung, dadurch, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren und auferstanden ist. Und dadurch ja, sind wir eben bei Gott, können mit ihm in Beziehung sein, haben den Heiligen Geist, der uns leitet. Also wir brauchen da nicht irgendwelche Praktiken, die uns näher zu Gott bringen. Und selbst wenn diese geistlichen Disziplinen Frucht der Beziehung zu Gott wären, also ich habe eine Beziehung zu Gott und zum Beispiel Fasten oder mich zurückziehen in Einsamkeit ist Frucht dieser Beziehung, auch dann gilt, ja, wenn wir auf die Bibel schauen, dann ist das zweite wichtigste Gebot, meinen Nächsten zu lieben. Und das Gebot ist nicht, dass ich ein in sich ruhender, kontemplativer Mensch bin, der ganz ruhig ist und nie müde ist und so weiter. Also das wäre eher Wellness oder Selbstoptimierung oder Achtsamkeit, so in dieser New Age-Richtung. Also dass die Idee der Nachfolge Jesu ist ja nicht, dass ich ein Mensch bin, der sich in allen möglichen geistlichen Disziplinen engagiert, das alles macht, sondern dass ich ein Mensch bin, der seinen Nächsten liebt und eben nicht nur seinen lieben Nächsten, sondern auch seinen Feind. Also egal, ob diese genannten Praktiken jetzt Bedingung oder Frucht der Beziehung zu Gott sind, sie können höchstens Ausdruck davon sein, dass man eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, weil dann kann das sein, dass es für eine Person das Richtige ist zu fasten, für eine andere Person das Richtige ist, am Sonntag zu ruhen und nichts anderes zu tun, als diesen Tag Gott zu geben. Es kann sein, aber es kann auch eben nicht sein. Das ist sehr individuell und man darf, glaube ich, nicht sagen, dass diese Praktiken das Maß für echte Nachfolge sind, also dass man daran erkennt, ob jemand Jesus nachfolgt oder nicht. Weil es kommt ja auf das Herz drauf an. Das lesen wir ja auch in der Bergpredigt. Also wenn ich nur bete, damit ich gebetet habe, ist das schlecht. Aber wenn ich bete, weil ich mit Gott sprechen und mit Gott sein will, dann ist das gut. Dasselbe gilt auch für alles andere, was ich tue. Wenn ich nur die Bibel lese als Pflichtübung, oder wenn ich nur Zeugnis über meinen Glauben ablege, weil in der Bibel steht, dass ich es muss, ja, dann ist mein Herz ja nicht bei der Sache und dann ist es auch eben nicht so wirklich, nichts, was mich wirklich Jesus nachfolgen lässt, sondern das ist nur etwas Nominelles, Äußeres. Und ebenso kann man auch fragen, ja, ist jetzt jemand, der zwar zum Beispiel nominell katholisch ist, aber niemals zur Kirche geht, zu Hause nicht betet und nie die Bibel liest, ist der gerettet oder ist er nicht gerettet? Und da kann man sagen, ja, das, ob er gerettet ist oder nicht, das wissen wir nicht, weil das weiß nur Gott. Aber er hat diese Person, die ich beschrieben habe, hat keine lebendige Beziehung zu Gott, weil er sich nicht hingibt an Jesus. Also er erfüllt eigentlich dieses erste Gebot nicht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele und ganzem Denken, weil ja, er sagt einfach nur, er glaubt daran, aber er tut tatsächlich nichts. Es gibt kein sichtbares Zeichen dafür, dass er tatsächlich Gott an die erste Stelle setzt und sein Leben an ihm ausrichtet. Und wenn jetzt diese Person, stell dir diese Person mal vor, mit Practicing the Way anfängt, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass diese Person genau das verpasst, nämlich das Kreuz, und dass sie glaubt, dass sie durch Rhythmen und Disziplin eine Beziehung zu Gott aufbauen kann, ohne dass echte Umkehr, Buße stattgefunden hat, ohne dass sie wirklich an das glaubt, was Jesus für diese Person auch getan hat. Also kurz gesagt, sie trainiert da irgendwelche Praktiken, aber sie findet Jesus eigentlich nicht. Und das ist genau der Punkt, den ich machen will, dass wenn Jesus als Herr, als Erlöser nicht im Zentrum steht, dann können alle möglichen Sachen, die man machen kann, die irgendwie gut sind, kann auch Minimalismus sein oder, ich weiß nicht, maßvoller Essen, um jetzt auf meine Themen zu kommen, aber auch sowas wie, ja, sich zurückziehen in Einsamkeit, in Stille sitzen, kontemplatives Gebet, Sabbat, können als Ziel missverstanden werden und dann kann das in Werkgerechtigkeit oder in bloße Selbstoptimierung kippen. Und damit wird Jesus dann vom Erlöser, vom Retter, wird er zu so einer Art Guru, Vorbild oder Lifestyle-Coach. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, okay, alles gut und schön, aber muss ich nicht auch selber was tun? Also wie beantworte ich denn jetzt diese Frage, ich bin Christ in dieser Welt und wie kann ich denn jetzt konkret Jesus nachfolgen? Und ja, die eine Sache ist natürlich die Rettung durch Jesus, also Jesus als Erlöser, wie zum Beispiel Paulus im Römerbrief ja darlegt. Eine andere Sache ist natürlich, dass Glaube Früchte tragen muss, so wie Jakobus schreibt. Also Jakobus 2,17, so ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Und in der Geschichte des Christentums wurden diese beiden Sichtweisen eigentlich immer wieder missverstanden und auch gegeneinander ausgespielt. Also man könnte jetzt ja denken, okay, vielleicht ist John Mark Comer einfach auf der Seite von Jakobus und wird von Paulus-Fans gemobbt. Aber es ist nicht so. Also wenn wir uns mal anschauen, was Jakobus meint mit Früchten des Glaubens, meint er damit Ruhe, Kontemplation, Einswerden mit Gott und dass man so störende Gedanken oder äußere Einflüsse abwehrt. Nein, das meint er nicht. Also ich lese mal vor, zum Beispiel Jakobus 4,17. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. Jakobus 1,26. Wenn einer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist wertlos. Oder Jakobus 1,27. Ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es vor Gott, dem Vater, für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. Und so weiter. Also da gibt es viele Stellen bei Jakobus, die so in diesem Geist geschrieben sind. Und die Praktiken, die John Mark Comer aufzählt, die wirken manchmal wie Werke, aber es sind eigentlich nicht dieselben Werke, die Jakobus meint. Weil Jakobus meint Nächstenliebe, meint praktische Hilfe, meint so einen gottgefälligen Lebensstil. Also das ist eigentlich bei ihm konkreter und gelebter Gehorsam. Das ist etwas ganz anderes als das, was John Mark Comer schreibt. John Mark Comer spricht über innere Rhythmen, über Ruhe, Kontemplation, Stille. Das kann alles natürlich hilfreich sein, aber das ist nicht das, was Jakobus meint mit daran erkenne ich echten Glauben, an diesen Werken, die Früchte des Glaubens sind. Also ich glaube, Jakobus würde nie sagen, sonst hätte er es vielleicht gesagt, dass innere Rhythmen oder Ruhe, Stille, Kontemplation, dass das die Früchte des wahren Glaubens sind. Sondern für ihn ist das, was man tut, wie man seinen Nächsten liebt, das ist für ihn die Frucht echten Glaubens. Und ja, vielleicht ist es ja so, dass die Praktiken, die John Mark Comer vorschlägt, dazu führen, dass ich eben Gott und meinem Nächsten liebe, dann ist das gut. Aber die Gefahr ist meiner Meinung nach groß, dass es mehr zu so einer Art Selbstverwirklichung wird und am Kreuz und am Evangelium letzten Endes vorbeiführt. Und die Gefahr ist zu groß. Deswegen würde ich immer dazu raten, anstatt dass du John Macoma liest und dass du die Videos von Practicing the Way schaust, lies lieber die Heilige Schrift, lies lieber die Bibel, weil ja, die Bibel ist von Gott, die ist seine Offenbarung, da ist alles drin, was du brauchst. Und die kannst du nie auslesen. Du kannst nie zweimal dasselbe in der Bibel lesen. Die ist nie, ja, die ist unerschöpflich. Die Weisheit in der Bibel ist unerschöpflich. Deswegen, ja, wenn du zweifelst, fokussier dich auf die Bibel, lies die Schrift, sprich mit anderen Gläubigen darüber, bete zu Gott mit Worten, nicht in Stille. Und denk immer wieder an das erste Gebot. Liebe den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Und ja, setz ihn immer wieder an die erste Stelle und nicht deinen Willen, das, was du gut findest oder was dir in den Kopf kommt, sondern kehre um und ja, sei eine neue Schöpfung in Gott. Was ist denn jetzt die eigentliche Antwort auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was die Frage, auf die John Macoma mit Practicing the Way eine Antwort geben will. Dieses, ja, ich bin Christ, ich glaube, aber ja, was mache ich denn jetzt konkret? Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also was du konkret tust, ist, dass du Jesus die Kontrolle über dein Leben gibst, dass du dich von ihm führen lässt und bete zu ihm, bete darüber und bitte ihn, dir den Weg zu zeigen. Lies die Schrift, um zu wissen, was du tun musst. Und nimm dann den Kampf gegen dein Fleisch auf. Der Kampf kommt noch früh genug, egal in welcher Form. Das kann für jeden ein bisschen anders aussehen. Vielleicht, ja, ich will jetzt auch gar keine Beispiele aufzählen, damit es nicht in irgendeine Richtung geht. Aber jeder hat mit irgendwelchen fleischlichen Dingen zu kämpfen. Ob das jetzt tatsächlich leibliche Dinge sind oder eher geistige Herzensdinge, das ist auch immer ganz unterschiedlich. Und dann diene anderen, wie Jesus anderen gedient hat und finde dein Ministry, also auf Deutsch ist es schwer zu übersetzen, aber ja, dein Dienst, deine Aufgabe im Reich Gottes. Wo du dienen sollst, entsprechend der Gaben, die der Herr dir gegeben hat. Und du musst nicht gegen die Welt kämpfen oder gegen die Gesellschaft kämpfen, sondern fang bei dir an, lass dich durch Christus formen und dann wirst du sehen, das ist schon krass genug, da musst du gar nicht gegen die Welt kämpfen, sondern ja, das kommt dann automatisch, denke ich. Also auf den Punkt gebracht, das, was ich sagen möchte, ist, dass Christus dich formt und dass du dich von Christus formen lassen sollst und nicht, dass du dich selbst durch Rhythmen formst. Und Nachfolge Jesu heißt genau das. Das bedeutet, in Christus zu leben und nicht eben eigene Regeln oder Rituale oder Rhythmen aufzustellen. Ja, das war die Folge zu John Macoma. Ich hoffe, das war deutlich und verständlich. Nächste Woche gibt es noch eine Folge, wo ich noch dezidiert auf die spirituellen oder geistlichen Disziplinen, Praktiken eingehe. In dieser Folge war das sehr dicht und auch verwoben mit der Nachfolge Jesu, also sehr komplexes Thema. Ich hoffe, du hast das trotzdem verstanden, was ich sagen wollte und ich konnte es gut rüberbringen. Also nächste Woche noch eine ähnliche Folge, aber kürzer und eben auf sowas bezogen wie, soll ich dann fasten als Christ, muss ich Sabbat einhalten, muss ich mich darauf konzentrieren, großzügig zu sein und so weiter. Und ja, wenn nicht, was soll ich denn stattdessen machen? Und genau, das kommt in der übernächsten Woche beziehungsweise in der nächsten Folge. Und wenn dir der Podcast beziehungsweise der Kanal gefällt, dann kannst du gerne mich unterstützen, meine Arbeit unterstützen durch eine Spende. Entweder eine einmalige Spende oder eine wiederkehrende Spende in der Höhe deiner Wahl. Du findest alle Informationen dazu in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Empfehle den Podcast oder den Kanal gerne weiter, damit ich noch mehr Menschen mit diesem wichtigsten aller Themen erreichen kann. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.